Veggie Radio Podcast.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen jetzt über neue Forschung zur Proteinquantität und Qualität in neuen Lebensmitteln an der Universität Bayreuth. Dazu habe ich Professorin Dr. Janine Henkel-Oberländer am Telefon. Herzlich willkommen, Frau Professorin.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich habe es gerade angekündigt, es gibt eine neue Forschung zu Proteinquantität und Qualität in neuen Lebensmitteln. Was sind denn die neuen Lebensmittel und was sind die alten Lebensmittel?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Lebensmittel an sich sind ja, wenn sie den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen unterliegen, können sie quasi sofort in den Verkehr gebracht werden. Das heißt, wir müssen das nicht vorher prüfen. Wir wissen, die normalen Lebensmittel, die alten, sind sicher und wir können sie essen. Aber bei den neuen Lebensmitteln ist das anders. Also dieses sogenannte Novel Food ist jetzt gesetzlich geregelt und zwar schon eine ganze Weile. Ja. Diese neuartigen Lebensmittel sind im Prinzip alle Lebensmittel, die vor dem, da gibt es eine Frist, vor dem 15. Mai 1997 in der Europäischen Union nicht für den menschlichen Verzehr verwendet worden sind, also die man damals noch nicht kannte. Mhm. Und darunter fallen zum Beispiel jetzt Lebensmittel, die aus Mikroorganismen hergestellt werden, viele Algen, viele Insekten, auch Gewebekulturen, dem einen oder anderen ist wahrscheinlich der Begriff künstliches Fleisch schon mal untergekommen.
Genau.
Und das sind jetzt neuartige Lebensmittel und die müssen explizit zugelassen werden, bevor sie in den Verkehr gebracht werden können. Also man prüft halt erst die gesundheitliche, also man macht eine gesundheitliche Bewertung.
Und da forschen Sie jetzt dran sozusagen?
Genau, wir haben uns einige neuartige Lebensmittel rausgesucht. Dazu zählen zum Beispiel verschiedene essbare Insekten, die ja auf anderen Kontinenten, in anderen Regionen der Welt auch zur normalen Nahrung schon gehören, aber wir in Europa jetzt nicht kennen. Mhm. Einige davon sind schon zugelassen, es werden auch immer weitere wieder zugelassen und wir beschäftigen uns damit, wie gut sind die eigentlich, wenn wir Richtung Proteinversorgung gehen? Ist das auch was zukünftig uns in Europa beschäftigen wird oder mehr in unsere Supermärkte kommen wird? Und da schauen wir uns eben an, wie viel Protein ist da drin und welche Qualität hat das Protein, das da drin ist.
Wie ist Ihre Einschätzung, wenn es um das Protein geht? Wird das was wir demnächst in den Regalen finden werden?
Wir finden es ja schon relativ viel drin. Also ich glaube, als Mehl, also als Produkt immer mehr. Als so ganzes Insekt, glaube ich, da ist unsere Ekelbarriere doch sehr hoch. Wird sicherlich mehr kommen, als es jetzt noch ist. Aber ob das so akzeptiert wird, da braucht es wahrscheinlich ein Stück.
Wie ist es denn da mit dem Protein? Also das hört man ja doch ab und zu dann, dass das sehr, sehr, sehr gut sein soll, also der Gehalt an Proteinen gerade in solchen Insekten.
Mhm. Na, da muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen.
Also ja, gerne.
Wir haben ja, Proteine sind ja für unseren menschlichen Körper ganz toll wichtig. Sie haben ja ganz viele verschiedene Funktionen. Keine chemische Reaktion läuft im Prinzip ohne Proteine ab, weil wir die Enzyme, die Katalysatoren für alle Reaktionen brauchen und das sind nun mal Proteine. Wir brauchen die auch, um neue Zellen aufzubauen, Signalsubstanzen zu bilden, wie Hormone zum Beispiel. Für unsere Erbsubstanz brauchen wir auch die Bausteine der Proteine. Das heißt, Proteine brauchen wir nicht nur, um Energie zu gewinnen, sondern eben vor allen Dingen für diese Bausteine. Und wir verlieren aber täglich davon eine ganze Menge. Zum Beispiel, weil wir ja auch Verdauungssäfte bilden, weil sich unsere Hautzellen abschilfern. Das heißt, wir müssen jeden Tag Proteine zu uns nehmen. Das ist anders zu Kohlenhydraten und Fetten. Die können wir quasi auseinander auch bilden. Bei Proteinen gibt es aber die sogenannten essentiellen Aminosäuren, die wir eben mit unserer Nahrung zunehmen müssen. Das heißt, die können wir nicht selber bilden. Einige Aminosäuren schon, aber die essentiellen, das sind 9 von insgesamt 20, die müssen wir mit der Nahrung zu uns nehmen. Und die sind natürlich in proteinhaltigen Produkten, wie zum Beispiel tierisch basierten Produkten, Milch, Milchprodukte, Fleisch, Fleischprodukte, in relativ hohen Mengen drin. Und da haben wir auch viel von diesen essentiellen Aminosäuren drin. Pflanzliche Produkte enthalten auch Protein, vor allen Dingen die Hülsenfrüchte, aber auch Getreidesorten, Nüsse zum Beispiel auch, aber in geringeren Mengen. Und diese für uns wichtigen essentiellen Aminosäuren sind dort in kleineren Mengen drin. Die Insekten sind ja wiederum tierische Produkte. Das heißt, wir haben relativ viel gutes Protein, viel qualitativ hochwertiges Protein in diesen Insekten. Und deshalb sind sie eben als Novel Food auch nochmal besonders spannend.
Sie sprechen auch mit den Konsumenten über die allgemeine Akzeptanz, habe ich gelesen. Also Sie fragen schon nach, ob jemand jetzt Insekten oder so essen würde.
Genau, das ist ja das Projekt, was Sie angesprochen haben, ist ja ein interdisziplinäres Projekt. Das heißt, ich bearbeite eher den biochemischen Teil, wo es um Proteinquantität und Qualität geht, also vergleichend. Wir sind aber zusammen 6 Kolleginnen und Kollegen, die verschiedene Aspekte betrachten. Und wie Sie richtig gesagt haben, eine Kollegin beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Akzeptanz, auch mit der Kommunikation, mit dem Verbraucherverhalten. Eine andere Kollegin wird mitarbeiten, eine große Umfrage dazu zu starten, was sich der Verbraucher auch unter Proteinqualität vorstellt. Ja. Denn da geht das ja manchmal auseinander, was wir wissenschaftlich wissen und was andere Leute da interpretieren. Wir haben einen Kollegen, der beschäftigt sich gerade mit diesen Zulassungen, also mit dem rechtlichen Hintergrund und so weiter. Also wir versuchen das einfach ganzheitlich zu bearbeiten und von verschiedenen Perspektiven anzusehen, weil man das natürlich nicht eindimensional untersuchen kann, solch ein spannendes und auch groß angelegtes Thema.
Geht es jetzt reinweg, ich sage jetzt mal gerade bei diesen Insektengeschichten, nur um die Proteinhaltigkeit oder geht es zum Beispiel auch darum, wie wir überhaupt darauf reagieren, also wie unsere Körper darauf reagieren? Ich kann mir jetzt nicht so unbedingt vorstellen, dass das so, dass das so gut aufgenommen wird von unserem Körper.
Geht es in dem Projekt nicht, das ist ja quasi ein Startprojekt, was wir auch in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen wollen. Also das steht jetzt explizit erstmal noch nicht in unserer in unserer Projektbeschreibung, aber das sind natürlich Sachen, die, wenn wir weiter fortgeschritten sind, in unseren Ergebnissen durchaus eine Frage sein können. Grundsätzlich können wir auch Insektenprotein gut aufnehmen. Es ist je nachdem, wie das verarbeitet ist, je nachdem, welchen Panzer die Insekten dann noch haben oder dass der entfernt worden ist, können wir das ganz gut aufnehmen. Es gibt natürlich Bedenken, gerade was das allergene Potenzial angeht. Also man weiß, dass einige Insekten für Leute, die Lebensmittelallergien haben, die Hausstaub, Milben, Allergien haben und so weiter, da möglicherweise sehr empfindlich reagieren. Auch es gibt ja auch viele, die Krustentiere zum Beispiel gar nicht vertragen. Und in diese Richtung gehen die Insekten vermutlich auch.
Es gibt ja heute schon viele Lebensmittel, in denen Insekten drin sind. Da ist ja, ich nenne jetzt mal, ich habe es gelesen über, also Schokolade ist zum Beispiel was drin, wo ich jetzt auch nie drauf gekommen wäre. Und wenn man von Proteinen spricht, dann hört man natürlich auch immer etwas von Hülsenfrüchten. Also Sie haben es gerade ja auch schon angesprochen, Erbsen, Linsen und Soja, das ist ja zum Beispiel eine absolute Topquelle, wenn man das so vergleicht, gerade auch für Veganer. Ist das richtig? Können Sie das bestätigen?
Genau, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich hatte ja schon gesagt, die Pflanzen enthalten ein bisschen weniger Protein grundsätzlich, aber gerade die Hülsenfrüchte sind da noch recht gut. Also ich habe mal eine Zahl rausgesucht, wir haben ungefähr 20 Gramm Protein auf 100 Gramm Lebensmittel bei zum Beispiel bei der Sojabohne, bei der Edamame. Die Linse ist mit 10 Gramm ein bisschen geringer, die Erbse hat nur noch 5 Gramm. Ja. Das ist schon viel. Im Vergleich Fleisch, Fisch liegt so bei 20 bis 30 Gramm pro 100 Gramm, also der Proteingehalt ist höher. Also deswegen sind Hülsenfrüchte schon eine sehr gute Proteinquelle, aber man sollte sie natürlich mit anderen, gerade als Veganerin, mit anderen pflanzlichen Proteinquellen kombinieren, weil, wie vorhin schon erwähnt, die essentiellen Aminosäuren sind hier weniger vertreten. In den Hülsenfrüchten sind zum Beispiel die schwefelhaltigen Aminosäuren, Methionin, Cystein, nur in geringen Mengen drin, die sind da limitierend. Getreideprodukte haben davon mehr, aber denen fehlt zum Beispiel das Lysin. Und man kann aber durch eine gute, gemischte Kost durchaus seinen Proteinbedarf wecken, auch ohne den Verzehr von tierischen Produkten.
Also Aminosäuren, das hatte ich bei Ihnen gelesen, also haben Sie auch gerade gesagt, die müssen unbedingt durch die Ernährung zugeführt werden, da der menschliche Körper sie nicht selber herstellen kann. Kann ich da, ich sage jetzt mal, ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Gibt es ja auch fertig Aminosäuren?
Gut,
Gönnen kann ich.
Bestimmt, aber da bin ich persönlich nicht so richtig Fan von, weil ich denke, dass Ernährung ja nicht nur die Zufuhr von Nährstoffen ist, sondern ja so viel mehr. Gerade wenn wir auch an unser Wohlbefinden denken, wenn wir an unsere Gesundheit denken, wenn wir an unser Sozialverhalten denken. Deswegen, ja, würde ich da jetzt nicht sagen, die Nahrungsergänzungsmittel tun es auch. Und wir müssen ja auch eine gewisse Sättigung erreichen. Und die erreichen wir nicht durch eine Pille, sondern durch das Kauen und durch das Verstoffwechseln von Nahrungsmitteln. Ja, theoretisch, wie gesagt, wäre das möglich. Wir sind aber eigentlich nicht in einem Proteinmangelgebiet hier in Europa. Das heißt, eigentlich nehmen wir durchschnittlich viel zu viel Protein auf und eher zu viel als zu wenig, sage ich jetzt mal.
Ah ja. Wie lange ist jetzt die Forschung angelegt? Also wie lange dürfen Sie jetzt forschen sozusagen? Wie lange reicht das Geld?
Das ist jetzt, wie gesagt, ein Startprojekt. Mhm. Wir werden dazu verschiedene Masterarbeiten, also wir werden die Studierenden mit einbeziehen und werden dort verschiedene Abschlussarbeiten auch in diesem Projektbereich ansiedeln, weil das eine ganz schöne Sache ist, dass die Studierenden auch interdisziplinär forschen können, sodass wir erstmal ein gutes Jahr damit zubringen werden. Dann werden wir natürlich immer zwischendurch unsere Ergebnisse auch interdisziplinär diskutieren und hoffen natürlich, dass wir weitere Projekte in dieser Richtung durchführen können, die dann hoffentlich auch wieder eine Förderung bekommen. Erstmal ist es aber wirklich auf ein Jahr ungefähr gedacht.
Wir werden weiter dranbleiben und berichten, was bei rausgekommen ist. Professor Dr. Janine Henkel-Oberländer, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen, wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Forschung und gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.